nicht vielleicht jedes Jahr oder nicht jedes zweite Jahr ein neues Handy, sondern das einfach länger verwenden, solange es geht. Jetzt habe ich mein Handy hat jetzt schon wieder zwei Sprünge im Glas vorne.
Ja, solange es funktioniert.
Ja, also sage ich mal, dich die Wange aufschneide, wenn ich telefoniere, geht's eh.
Ja, ich verwende mein Handy auch immer, bis es nicht mehr geht. Einmal ist mir eins ins Klo gefallen. Und dann habe ich es in Reis gegeben und es hat sogar noch ein Jahr funktioniert. Also so viel dazu, ja.
Klima Bernie.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Klima Bernie. Hallo Bernie.
Hallo.
Du, ich habe gestern Netflix geschaut, wie man das halt so macht. Und dann habe ich mir mal wieder überlegt, wie groß der Effekt aufs Klima ist von zum Beispiel Streamingdiensten oder anderen Seiten im Internet.
Ja, grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass sozusagen die ganze Digitalisierung, alle Computer und so, das Internet ganz grundsätzlich etwa 8-10% des weltweiten Strombedarfs verbraucht. Mhm. Ja, das ist ja nicht gerade wenig. Dazu kommt, dass der weltweite Datenverkehr, hat die Geschichte gezeigt, verdoppelt sich in etwa alle 18 Monate. Nur noch nicht, ja, weil immer mehr Menschen auch Zugang haben zu Computern, immer mehr Menschen Handys haben und so weiter und so weiter. Und aber auch immer mehr Anwendungen natürlich computerbasiert sind. Also mittlerweile gibt es Eiskästen, die mit dem Internet verbunden sind.
Ja, Smart Homes.
Smart Home und so weiter und so weiter. Mhm. Also da ist sozusagen von den Anfängen in den, sagen wir mal, späten 80ern, frühen 90ern, da wo die ersten Homecomputer da sind, hat sich natürlich enorm verändert. Dürfen nicht vergessen, die ersten Computer waren nicht nur riesig, sondern haben auch riesig viel Strom verbraucht. Also da sind wir auch viel besser geworden. Ich habe gesehen, dass es auch Berechnungen gibt, dass quasi jeder einzelne Klick, den du am Computer machst, mit dem Internet, untergerechnet 4 Gramm CO2 verbrauchen.
Echt? Das ist aber eigentlich sehr viel, weil ich habe nämlich auch eine Studie gefunden von dem Hamburger Borderstep-Institut. Und die haben zum Beispiel gesagt, dass eine Stunde Streaming so viel CO2 freisetzt, wie ungefähr 1 Kilometer mit dem Auto fahren. Also ungefähr 100 Gramm CO2.
Das kann man sagen, mit welchem Auto?
Ja, aber das variiert je nach Studie. Also ich habe mehrere Studien jetzt angeschaut und die meisten gehen davon aus, dass es zwischen 50 und 175 Gramm irgendwo sich bewegt. Also so viel CO2 setzt eine Stunde Streaming frei. Mhm. Und es ist verrückt, wenn man sich überlegt, ein Klick, 4 Gramm.
Genau, und dass ja kaum noch ein Job ohne Computer auskommt, dass man, weiß nicht, wenn man in der Straßenbahn in der U-Bahn sitzt, dann sieht man, dass jeder auf sein Handy starrt.
Jeder ist am Handy.
Jetzt könnte man sagen, okay, die sind jetzt nicht direkt ans Netz angeschlossen, sondern die funktionieren mit Batterien. Aber ja, also zweifellos ist es eine Sache, die man sich anschauen muss. Aber wir haben auch gesehen, dass die technologische Entwicklung enorm weitergeht. Also ich habe schon erwähnt, die ersten Computer waren ein extremer Energiefresser. Und jedes Handy heute hat ja mehr Rechenpower als die ganzen NASA-Computer, die man für die Mondlandung brauchte.
Ja.
Und die verbrauchen definitiv weniger Energie. Also es ist gar nicht mal so viel. Tja.
Das habe ich nämlich auch gelesen, dass es offensichtlich auch einen Einfluss hat, wie man streamt, beziehungsweise mit welchen Geräten. Eben wie, auch wie du sagst, je älter das Gerät oder das Kabel oder was auch immer ist, also zum Beispiel mit Glasfaserkabel emittiert man schon wesentlich weniger CO2 als jetzt mit einem Kupferkabel zum Beispiel.
So ist es, ja.
Also und es kommt auch auf die Bildschirmgröße an, größerer Bildschirm, größere Menge emittiert und so.
Genau, aber auch die Bildschirme sind ja sind schon viel besser geworden.
Also ja, klar.
Von den einzigen sozusagen großen Bildschirmen, die neuen LEDs und so, das verbraucht schon alles viel, viel weniger, das muss man sagen. Aber was stimmt ist ja, das Glasfaser ist ja ganz witzig, das hätte ich mir auch nicht gedacht, aber verbraucht um 90% weniger Energie als die Kupferkabel. Ja. Jetzt ist Österreich bekanntlich eines der Länder, wo vor allem noch Kupferkabel sind und der Glasfaserausbau geht zwar voran, aber es dauert. Ja. Bei meinen Eltern wird auch gerade ein Glasfaser verlegt. Und hätte ich mir nicht gedacht sozusagen, dass das nicht nur ein viel, viel, viel schnelleres Internet ist, sondern auch ein Internet, das viel weniger Energie verbraucht.
Ja, weil ich habe mir in meinem Kopf, vielleicht macht das überhaupt keinen Sinn, aber in meinem Kopf habe ich mir gedacht, ja, je besser das Internet ist und je mehr Daten da irgendwie verarbeitet werden können, bla bla bla, je schneller das geht, verbraucht es auch mehr Energie, aber offensichtlich ist es genau umgekehrt.
Genau, aber es wird, ja. Übrigens auch da eine Stunde Streaming über die Handynetze, also 5G-Netz, sagt man, sind etwa 5 Gramm CO2, im UMTS-Netz 90 Gramm, aber mit Glasfaser eben nur 1,5 Gramm. Ja.
Okay. Ja. Also das Ranking ist am wenigsten Glasfaser, dann 5G am Handy.
Genau, weil bei Glasfaser eben kein Strom herumgeschickt wird, sondern tatsächlich Lichtimpulse. Mhm. Und die können offenbar sehr, sehr gut mittlerweile arbeiten, weil sie so schnell sind. Ja. Ja, also wie gesagt, der gesamte Stromverbrauch des Internets bei 8-10%, das ist so viel wie, das wäre das drittgrößte Land auf der Welt. Ja.
Ja.
Glaubt man gar nicht.
Ist das bei uns in der Politik eigentlich überhaupt Thema? Wie die Digitalisierung das Klima beeinflusst, weil ich hätte das jetzt so noch nie gehört.
Naja, aber so ist es ja nicht. Es ist ja nicht das Tool, sondern die Frage ist, woher kommt die Energie?
Mhm.
Und da sind wir in Österreich ja gar nicht so schlecht. Wir sind bei 89% erneuerbaren Energien im Stromsektor, bauen ja weiter massiv aus.
Mhm.
Aber ja, der Energieverbrauch ist da.
Mhm.
Muss man jetzt nicht nur negativ sehen. Also da wir sehr viele Tätigkeiten einfach in Richtung Digitalisierung verlagern, hat das ja auch den Vorteil, dass wir uns sonst Energie ersparen. Also beginnt damit, dass ich jemand anrufen kann. Okay, also anrufen kann man jetzt schon seit über 100 Jahren, aber man muss sich nicht treffen, muss nicht extra hinfahren. Die Mobilität fällt weg.
Mhm.
Ja. Wir haben das natürlich massiv bemerkt in der Corona-Krise, wo wir alle zu Hause waren oder ganz viel auf Videokonferenzen umgelegt haben. Ja.
Mhm.
Natürlich hat das ja einen Effekt insgesamt. Ja. Also der Computer an sich verbraucht natürlich mehr Strom, ja, wenn ich ihn auch dafür verwende, weil er viel Rechenpower braucht. Aber wenn ich nicht mit dem Auto zu einer Pressekonferenz fahren muss, sondern mir das im Internet anschauen kann oder teilnehmen kann, ist das natürlich da gleich was anderes. Ja.
Oder
das
zum Beispiel auch, es wird ja auch ganz viel, ist mir jetzt eingefallen, weil es ja auch immer öfter vorkommt, dass, weiß ich nicht, ein Museum oder ein Kino oder was auch immer dich bittet. Oder auch bei der Bank wirst du ja mittlerweile jedes Mal gefragt, brauchst du eine ausgedruckte Rechnung? Also das ist schon auch ein Vorteil, dass wir weniger Papier auch dadurch verbrauchen, zum durch Beispiel. E-Tickets.
Mhm. Genau, und dann haben wir angeschaut, wie gesagt, 8-10% des globalen Strombedarfs, wie kann man den irgendwie aufteilen bei der Digitalisierung? Und es ist etwa ein Drittel braucht die Herstellung der Geräte, sprich Handys, Computer und so weiter,
Rechenzentren. Ein Drittel von diesen 8 oder 9%.
Ja.
Mhm.
Dann jeweils ein Viertel für die Nutzung und ein Viertel für die Rechenzentren.
Mhm.
Also für den Betrieb.
Mhm.
Ja, ein kleiner Teil dann nur noch für die lokalen Netzwerke, ja.
Rechenzentren sind die physischen Orte, an denen die riesigen Menge an Daten und Informationen gespeichert und verarbeitet wird, die das Internet am Laufen halten. Sie sind sozusagen das Rückgrat des Internets. Ohne sie würde es keine Websites, E-Mails, Cloud-Dienste oder andere Online-Anwendungen geben. 7 Millionen Rechenzentren gibt es derzeit weltweit. Etwa 800 davon sind sogenannte Hyperscale-Rechenzentren. Das sind extrem große Rechenzentren, die von Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon und Microsoft betrieben werden. Das derzeit größte dieser Hyperscale-Rechenzentren ist in Nevada in den USA und hat einen Energieverbrauch von 650 Megawatt. Damit verbraucht das Rechenzentrum mehr als doppelt so viel Strom, wie das größte österreichische Donaukraftwerk produziert. Und gemeinsam verbrauchen alle Hyperscale-Rechenzentren Amerikas mehr Energie als die Stadt New York. Die USA rechnen allerdings damit, dass sich der jetzt schon enorme Stromverbrauch der Rechenzentren bis 2030 sogar noch verdoppeln könnte.
KI ist so ein wichtiges, großes, neues Thema. Ja, ChatGPT und das Gemini von Google und so weiter und so weiter.
Mhm.
Und da hat man festgestellt, dass die natürlich enorm viel mehr Strom brauchen. Und zwar, weil sie ja unglaublich viele Rechenoperationen haben.
Aber auch andere Ressourcen. Zum Beispiel, ich habe neulich einen TED-Talk gesehen, wo eine Frau darüber geredet hat, wie viel Wasser ChatGPT auch verbraucht, um die Server zu kühlen, weil so viele Fragen gestellt werden.
Genau. Da ist es aber so, dass es mittlerweile, merken ja auch, dass man irgendwie das co-nutzen kann. Das heißt, die Wärme, die so ein Rechenzentrum erzeugt, ob man die nicht auch anders einsetzen kann. Ja? Da gibt es relativ wenig Beispiele, wo das irgendwie schon gemacht wird, aber du könntest ja damit Häuser erwärmen, ja, Warmwasser machen und so weiter und so weiter. Das passiert aber sehr langsam. Sie geben sich aber bei den großen neuen Rechenzentren schon sehr viel Mühe, weil denen das auch klar ist, dass das nicht gut kommt, wenn die so viel Energie verbrauchen. Mhm. Und schauen schon, dass das Ganze grüner wird. Ja. Und dann auch noch was Negatives anzusprechen, die Bitcoins, ja. Also diese ganzen Kryptowährungen. Ja. Jetzt ist Bitcoin was ganz Spezielles, weil das so mittlerweile so eine große Blockchain hat und nicht nur das, sondern soweit ich das verstanden habe, die Sicherheit von Bitcoin funktioniert über den Energieverbrauch. Ja. Also du hast die ganze Zeit Mining-Computer, die sozusagen neue Bitcoins erzeugen und mittlerweile brauchst du halt extrem viel Rechenleistung, damit du da überhaupt mit Mining kannst, also nach Bitcoin schürfen kannst sozusagen. Die letzten Rechnungen, die ich gesehen habe, ich meine, die sagen das, glaube ich, nicht sehr ehrlich und nicht sehr transparent, aber das sind etwa, allein das, ja, sind 0,4% des weltweit produzierten Stroms. Ja.
Nur Bitcoin?
Nur Bitcoin, ja.
Das heißt, je mehr Energie verbraucht wird, umso mehr wird Bitcoin wert.
Genau, also etwa, wie war die Zahl, glaube ich, ein Drittel der deutschen Haushaltsenergie ist weltweit Bitcoin. Ja. Also das ist schon enorm dafür, dass ich einfach eine digitale Währung habe. Und es gibt da sehr wohl ja andere Alternativen, die nicht darauf abzielen, dass man so viel Energie verbraucht. Ja. So, das ist das ganze Negative. Jetzt kommen wir zum Positiven, weil so ist es ja auch nicht. Wir haben schon eben erwähnt, es gibt ja auch sehr viele Sachen, wo die Digitalisierung uns hilft, auch besser zu werden. Ja. Und in der Recherche ist mir aufgefallen, also es beginnt zum Beispiel bei den Gebäuden, ja. Mhm. Diese intelligente Gebäudesteuerung. Ja, also
Smart Homes.
Genau. Dass du da hast Haufen Sensoren und Haufen Algorithmen, die schauen, naja, so wie dein Lebenszyklus ist, wann muss das Zuhause eigentlich warm sein, wann muss es nicht extra warm sein, wenn du nicht da bist und so weiter und so weiter. Aber auch bei der Beleuchtung sind wir besser geworden, bei der Lüftung, all diese Geschichte, ja. Überhaupt diese Smart Home Geschichte auch beim Eiskasten, ja. Also, dass man im Eiskasten eigentlich, wenn er mal kalt ist, dann sozusagen sich das auch abdrehen kann, das ist ja eh so, aber dass das Ganze einfach noch intelligenter gesteuert wird, ja. Da sind wir dann schon weit, ja. Auch, dass wir in die Richtung gehen, dass Gebäude überhaupt Energiespeicher sein können, ja. Das braucht ja auch eine gute Steuerung. Also, sind ja quasi dann virtuelle Kraftwerke. Und da fällt mir dann auch an das Smart Grid. Die Smart Grid-Geschichte ist ja eine, die als Vision ich schon vor 20 Jahren, glaube ich, das erste Mal gehört habe. Nämlich, als Beispiel, wenn wir eine komplette Infrastruktur haben mit der Elektromobilität und die Autos, die hier bekanntlich keine Fahrzeuge sind, sondern Stehzeuge, sagen die Wissenschaftler dann immer wieder, wenn die aber alle am Netz sind mit ihren dann doch großen Batterien, wenn man das für die Elektroautos hat, ja, dann könnte das auch ein enormer Pufferspeicher sein. Also wir haben ja eher das Problem, nicht sozusagen mit der Stromproduktion, sondern mit den Stromspitzen. Ja, die haben wir in der Früh meistens und die haben wir am frühen Abend meistens, wo so enorm viel Energieverbrauch ist, wenn man nach Hause kommt, keine Ahnung, die in den Ofen andreht und in die Sauna geht, was weiß ich. Also so, um diese Spitzen abzuholen, gäbe es die Idee eben des Smart Grids, wo sozusagen das ganze Netz mit all den Elektroautos, mit all den Batterien, die da irgendwie am Netz angeschlossen sind, das irgendwie ausgleichen können. Dafür braucht man eine wirklich sehr intelligente Steuerung, damit das funktioniert, damit das nicht aus einem Auto rausgesaugt wird, sondern quasi gleichzeitig, also gleichmäßig aus allen Autos. Ist halt so, ja. Und dann
schaltet okay, so, das heißt, du würdest sozusagen die Energie, die dem Netz fehlt, weil es so viel benutzt wird, jetzt zum Beispiel aus E-Autos ziehen.
Genau.
Okay.
Genau, aber auch aus den Hausspeichern und so. Also
aber ich nehme an, das wäre dann bei allen sozusagen, wie du eben gerade sagst, dass nicht alles aus einem kommt, ein minimaler Anteil oder dass es halt gut verteilt ist.
Genau, also ganz einfach gesprochen geht es wirklich darum, dass du dir in der Früh einen Kaffee machst mit der Kaffeemaschine und der Strom kommt eben nicht eigentlich aus den Kraftwerken, eigentlich aus den Tonerkraftwerken, sondern der Strom kommt tatsächlich aus den Batterien, die vor der Tür stehen. Ja? Mhm. Die haben dann eben nicht mehr 100% geladen, sondern sind halt nur mal 99% geladen, was wirklich niemand juckt.
Ja.
Aber gehen tut das. Ja. Die Industrie, ja? Nächster Punkt, nachdem wir ja enorm viel Energie verbrauchen, teilweise haben sie natürlich auch größtes Interesse, wie man einfach diese Energie effizienter einsetzt, ja, über vernetzte Maschinen und Systeme optimieren und Produktionsprozesse optimieren und Ressourcenverbrauch reduzieren. Da können die Computer natürlich schon viel helfen, ja, wie das geht. Ja. Was habe ich da noch? Dieses Predictive Maintenance, also das heißt, die wissen, die einfach vorausschauende Wartung, so dass die Ausfälle erst gar nicht entstehen, die dann halt wieder enorm viel Arbeit brauchen.
Und dieses Predictive Maintaining, von wem wird das dann gemacht? Von den Betreibern selbst?
Nein, oder? Die Algorithmen. Nein. Das machen die Algorithmen, der Computer, die einfach schauen, okay, wie soll ich sagen, auch bei uns sozusagen im Haus, da geht's los ab, sagen wir mal, 7:45 beginnen die Leute zu kommen. Also bis dahin sollte die Raumtemperatur stimmen und die Luft gut umgewälzt sein und so. Und dann, also einfach eine intelligente Steuerung. Glaubt man nicht immer, dass das funktionieren kann, aber funktioniert, glaube ich. Also das läuft ja schon, ja. Das läuft natürlich sehr versteckt. Das ist ja nicht so, dass wir das immer laufend Updates bekommen, wie unsere Klimaanlage eigentlich funktioniert oder die Heizung eigentlich funktioniert.
Nee.
Beim Verkehr haben wir schon gesagt, die intelligente Ladeinfrastruktur, effizientere Batterien, ja, das ist ja auch alles, geht schon Hand in Hand auch mit sehr viel Computer- und KI-Power, ja. Genau, autonomes Fahren, das ist etwas, wo ich sofort sagen würde, ja klar, verbrauche ich da viel weniger Energie, weil zum Beispiel mit Google Maps findet man die Adresse immer sofort und verfährt sich nicht mehr.
Ja,
du bist ja ganz jung, du kennst das nicht mehr. Früher hat man nämlich Karten verwendet. Ja.
Meine Eltern verwenden immer noch kein Google Maps. Meine Eltern verwenden, wenn wir gemeinsam im Auto fahren, immer noch Papierkarten. Also.
Verfahrt es euch oft oder sind das?
Nein, ich muss sagen, ich meine, wir fahren jetzt auch nicht super oft irgendwo hin, wo wir uns gar nicht auskennen, aber meine Eltern sind gute Kartenleser und ich kann auch eine Karte lesen. Also
okay,
ich brauche nicht Google Maps. Aber natürlich verwende ich es, ja, weil wie du sagst, es ist halt mega praktisch.
Man macht es überall, weil die Systeme schauen ja auch mittlerweile, wo ist viel Verkehr, wo ist wenig Verkehr, da berechnen einfach durch, wo bist du eigentlich schneller und dann leitet oft auf komischen Wegen und das funktioniert meistens. Ja. Platooning war auch so ein lustiges Wort, das ich gefunden habe dazu. Beim Platooning vernetzen sich, sagen wir mal, weiß nicht, 5-6 LKWs hintereinander, die mehr oder weniger die gleiche Strecke haben und steuern sich komplett gemeinsam. Ja. Dadurch, dass sie sehr eng aneinander auffahren zum Beispiel, ja, so reduziert sich der Luftwiderstand und der Energieverbrauch massiv.
Ja. Ja, aber nur für die hinteren.
Genau.
Der vorderste.
Genau. Also, aber dadurch, dass meines Wissens fahren noch keine LKW autonom, aber die Möglichkeit gäbe es, ja, sozusagen, es kann noch mein Fahrer drin sitzen, der dann einfach nur einen Knopf drückt und die Computer übernehmen, ohne dass sozusagen die Kontrolle da weg ist von den Menschen.
Mhm.
Also, klingt sehr vernünftig und ist sehr vernünftig, ja. Vernünftiger wäre natürlich, wenn wir keinen LKW verkehrt, sondern alles auf die Schiene kommt, aber das ist wieder der Traum von den heißen Eislutschkern.
Auch wenn ich denke jetzt an Privatpersonen, die ein Auto haben, ich weiß nicht, wie viele Autos das schon haben. Zum Beispiel das Auto von meinen Eltern hat das schon einen Efficiency Mode, wo dich auch das Auto unterstützt, sozusagen weniger zu verbrauchen.
Genau, der Eco-Mode heißt, glaube ich.
Eco-Mode, ja. Das heißt bei vielen wahrscheinlich anders, aber ja. You get the idea.
I do, ja. Was mir auch aufgefallen, genau, Landwirtschaft, also auch da, dass man mit Sensoren und mit Drohnen einfach genauer schauen kann, wo brauche ich eigentlich noch Düngung, wo fehlt Bewässerung, wo ist zu viel Bewässerung und auch Systeme sind, die das halt immer mehr optimieren können. Ja,
ja, gibt's auch eine sehr spannende Ausstellung dazu im Technischen Museum.
Ah, erzähl.
Falls jemand vorbeischauen will.
Warst du schon da?
Ich war dort, das war schon vor 2 Monaten, hat die schon eröffnet. Aber es ist eine Dauerausstellung, geht es eben um den Klimawandel und darum, wie neue Technologien eben vor allem in der Landwirtschaft eben helfen können, das zu optimieren und weniger Ressourcen zu verbrauchen und mehr Ertrag und Ernte zu bringen.
Gescheit. Und die Wissenschaft ist in den Vordergrund gestellt wieder.
Ja.
Ich frage mich schon lange, in Österreich gibt es immer dieses fließende Wort jetzt mit Klimaschutz mit Hausverstand, was das eigentlich meint. Ich glaube, es meint einfach nur ohne Wissenschaft. Sondern das, was die Oma schon wusste. Das wird aber nicht reichen. Fürchte ich, ja, für das, was wir davor haben. Ja. Ja, und dann komme ich eigentlich eh schon zur Frage, und was können wir tun, was kann jeder Einzelne tun?
Ja.
Und das, was spannend war, eben an Nachhaltigkeitsexperten, die man findet sozusagen, was die eigentlich vor allem sagen ist, wenn ein Drittel des Energieverbrauchs nur bei der Erzeugung von den Geräten, ja, ist Computer oder Bildschirme oder Handy und so weiter und so weiter, dann ist logischerweise da der größte Ansatzpunkt für uns.
Müssen wir eigentlich dort starten, ja.
Also sprich, ein Handy nicht vielleicht jedes Jahr oder nicht jedes zweite Jahr ein neues Handy, sondern das einfach länger verwenden, solange es geht. Jetzt mein Handy hat jetzt schon wieder 2 Sprünge im Glas vorne.
Ja, solange es funktioniert.
Ja, also sage ich mal, dich die Wange aufschneide, wenn ich telefoniere, geht's eh.
Ja, ich verwende mein Handy auch immer, bis es nicht mehr geht. Einmal ist mir eins ins Klo gefallen. Und dann habe ich es in Reis gegeben und es hat sogar noch ein Jahr funktioniert. Also so viel dazu, ja.
Na schau. Aber sonst ist auch klar, bei den Computern ist mir eh aufgefallen, also so sehr das ein Wettlauf war in den 90ern, kann ich mich noch erinnern. Und dann kam der nächste und der nächste und der nächste. Und man musste immer upgraden und so weiter und so weiter. Das ist ja Gott sei Dank viel, viel besser geworden.
Ja.
Ich hatte ja auch immer die Vermutung, dass, ich weiß nicht, Microsoft Updates und Apple Updates ja auch dazu führen, dass dein Gerät einfach irgendwann keinen Speicher mehr hat und voll ist und du musst dir ein neues Gerät kaufen. Ist auch schon besser geworden.
Ja. Aber es ist auch oft so mit, ich kann mich erinnern, ich hatte einen Laptop, als ich mit der Uni angefangen habe. Und ja, er war alt, er war 10 Jahre alt oder so. Aber ich musste mir dann einen neuen Laptop kaufen, weil ich nicht ins Uninetz gekommen bin und in die Uni-Kurse und so weiter und so fort. Also es ist halt schon, ja, aber es ist halt schon eine Sache. Dann denke ich mir, ich hätte diesen Laptop sicher jetzt noch, wenn ich nicht, weiß ich nicht, durch die Uni-Software, die zu neu war für meinen Computer.
Du hast ihn sicher eh noch, oder? Du hast ihn verkauft.
Nein, ich habe ihn nicht verkauft. Ich verkaufe keine technischen Geräte, weil ich sie eben immer verwende, bis sie wirklich kaputt sind. Nein, das ist jetzt mein Junk-Computer, wo ich meine ganzen Fotos rauflade und so.
Okay.
Also er hat noch einen Zweck.
Klar, so ganz schnell sozusagen, was kann jeder Einzelne tun? Also das erste ist Geräte einfach länger verwenden. Ja? Also ein Handy kann man eigentlich problemlos auch 5, 6, 7 Jahre verwenden.
Mhm.
Auch wenn es dann nicht mehr das neueste Modell ist. Aber um ehrlich zu sein, Apple bringt, glaube ich, jedes Jahr ein neues Handy raus, ja, oder? Wir sind bei Apple Nummer 15 oder 16, haben wir jetzt. Ja.
Ich habe den Überblick verloren.
Aber du musst nicht nur den Überblick verloren haben, sondern ich habe nicht festgestellt, dass die Geräte irgendwas wirklich viel besser machen.
Okay. Ja, minimale Updates in Features und so weiter und so fort.
Die Kameras werden immer besser.
Ja, das stimmt. Aber ich sag's dir jetzt, wie es ist, die iPhones vor 5 Jahren hatten auch schon eine sehr gute Kamera.
Genau, aber jetzt sind sie total super, die Kameras.
Es ist insane.
Der nächste Punkt ist die Frage des grünen Stroms, ja. Also, dass du schaust, dass du selber natürlich einen grünen Strom hast, also Ökostrom hast, wenn du auch zu Hause, es gibt ja sehr viele Ökostromanbieter, aber auch es gibt sehr viele digitale Services, die sehr auf grünen Strom setzen. Jetzt weiß ich zum Beispiel, glaube ich, Google sagt auch, dass sie irgendwie sehr Richtung klimaneutral gehen oder schon sind. Ich kann das jetzt da einfach nur so wiedergeben, ob das stimmt, weiß ich nicht. Letztlich ist es immer eine Frage voller der Money, also wem zahlen sie eigentlich für den Energieanbieter? Und wenn das ein Ökostromanbieter ist, dann ist das schon besser. Allerdings mit ihrem riesigen Datencenter nehmen sie wieder anderen die Möglichkeit, den Ökostrom zu beziehen. Also ist auch schwierig. Ja? Und das Dritte, und das ist eigentlich das Schwierigste, ist die Frage, inwieweit kann man eigentlich die Digitalisierung oder digitale Geräte einfach für einen grüneren Lebensstil einsetzen? Ja?
Mhm.
Wie kann mich der sozusagen unterstützen auch? Ja? Also schon bei der Suche, wie viel Treibhausgase verbraucht eigentlich Fleisch und wie viel Treibhausgase verbraucht Gemüse. Und also selbst das hilft dann schon in gewisser Weise. Oder auch Routenplanung, Urlaubplanung, also alles Mögliche sozusagen einfach zu schauen. Das ist ja nicht alles schlecht. Also es gibt einen guten Grund, warum die Digitalisierung so einschlägt, wie sie eingeschlagen ist. Ja, wenn du dir vorstellst, du kannst das nicht vorstellen, aber ich bin noch ein Kind der 80er Jahre, da waren Computer noch was sehr, sehr Außergewöhnliches.
Ja.
Und heute gibt es wohl keinen Haushalt, den nicht zumindest 2, 3 Computer haben. Ja. Und wenn man die Handys dazu zählt, sind es gleich 10.
Ich denke mir, auch unabhängig davon ist es einfach ein Fakt, dass wir die Digitalisierung niemals aufhalten, dass sie ständig fortschreitet. Also müssen wir uns A, damit arrangieren und B, eben wie du sagst, Wege finden, um das für uns zu nutzen und es auch nachhaltig zu machen.
So ist es.
And that's pretty much it.
Genau. Ja.
Gut, dann danke dir, Bernie, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, servus.
Das war's für heute vom Klima-Bernie mit Bernhard Gaul und mir, Clara Sautner. Und natürlich der klugen Stimme aus dem Off, Caroline Bartosch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. Und wenn du noch nicht genug vom Klima-Bernie hast, schau doch auf unsere Social-Media-Kanäle. Da kannst du uns nicht nur hören, sondern sehen. Klima-Bernie ist ein Podcast des Kurier, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Lena Hemmetsberger.